Ich bin Gott sehr dankbar, dass wir in einem Körper leben, der dazu geschaffen wurde, sich selbst zu heilen. Und er wird sich selbst heilen, wenn man ihm die richtigen Bedingungen bietet. Aber viele Menschen kennen diese Bedingungen gar nicht. Es gibt so viele verwirrende Informationen, vor allem im Internet, dass die Leute manchmal nicht mehr wissen, was wirklich stimmt. Ist dies richtig oder ist jenes richtig? Erlauben Sie mir, einige grundlegende Prinzipien vorzustellen, die meiner Meinung nach hilfreich sind. Eines dieser Prinzipien ist folgendes. Wenn es jemandem nicht gut geht, schauen wir uns als erstes seine Geschichte an. Denn die Geschichte hat viel zu sagen. Und das, was wir heute sind, verdanken wir unserer Geschichte, nämlich dem, was uns widerfahren ist. Die andere Sache, auf die Sie achten sollten, sind die Symptome. Fragen zu Symptomen wären, was macht Ihnen Probleme, was tut Ihnen weh? Denn wenn es juckt, schmerzt oder kratzt, dann sagt der Körper, dass hier etwas nicht stimmt. Und dann schauen wir uns die Reaktion an. In der Medizin behandeln die meisten Ärzte die Symptome. Und wenn man jemandem mit Naturheilkunde hilft, geht man genauso auf die Symptome ein. Denn durch die Symptome spricht der Körper ja zu uns und sagt, dass es hier ein Problem gibt. Medizinisch gesehen stoppen die meisten Medikamente die Symptome. Aber dann kehren die Symptome zurück, weil man das Problem nicht wirklich geheilt hat, denn Medikamente heilen nie. Sie verändern nur die Form und den Ort der Krankheit. Aber wenn man die Symptome auf natürliche Weise behandelt und eine Erleichterung erfährt, dann sagt der Körper im Grunde, das gefällt mir, das hilft mir. Es gibt heute viele Menschen, vor allem Frauen, die Schilddrüsenprobleme haben. Die Schilddrüse ist eine Drüse, die sich genau hier im Hals befindet und den Stoffwechsel steuert. Was ist nun Stoffwechsel? Das ist die Grundgeschwindigkeit, mit der der Körper arbeitet. Wenn also jemand eine Schilddrüsenüberfunktion hat, geht alles sehr, sehr schnell. Alles, was sie tun, ist schnell. Der Körper läuft schnell, die Verdauung läuft schnell. Es geht sogar so schnell, dass sie kaum genug Nahrung zu sich nehmen können, um ihren Körper zu ernähren. Deshalb verlieren sie oft eine Menge Gewicht. Bei einer Schilddrüsenunterfunktion ist alles langsam. Die Verdauung ist langsam, die Abläufe im Körper sind langsam. Und so nimmt diese Person oft sehr viel Gewicht zu. Deshalb möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, was wir tun können. Also erstens suchen wir nach dem Grund. Wie finden wir den Grund? Wir schauen uns die Geschichte an. Und wenn wir uns die Geschichte ansehen, werden wir auf einige Dinge aufmerksam. Schauen wir uns also eine Frau an, die Probleme mit der Schilddrüse hat. Wie würden sich bei ihr Schilddrüsenprobleme zeigen? Entweder als Überfunktion oder als Unterfunktion. Wir fangen also an nachzuforschen und das Erste, was wir uns ansehen, sind die Hormone. Denn ein Hormonungleichgewicht hemmt die Schilddrüsenfunktion. Das wichtigste Hormon ist Progesteron. Und Progesteron ist das Hormon, das alle anderen Hormone ausgleicht. Aus Progesteron entsteht ein weiteres Hormon, das Östrogen heißt. Progesteron sollte also das wichtigste Hormon sein und Östrogen das zweite. Östrogen ist eigentlich eine Familie von Östrogenen, aber der Einfachheit halber nennen wir es im Moment einfach Östrogen. Was könnte nun die Ursache für das Ungleichgewicht sein? Die erste und wichtigste Frage, die wir uns immer stellen sollten, lautet, warum? Warum sind die Hormone aus dem Gleichgewicht geraten? Die Hormone könnten aus mehreren Gründen aus dem Gleichgewicht geraten. Und einer der Gründe dafür ist die Antibabypille. Sehen wir uns also die Gründe näher an, warum die Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sein könnten, die Pille zur Empfängnisverhütung. Die Antibabypille wurde 1957 erstmals für Frauen auf den Markt gebracht. Die 60er Jahre wurden als sexuelle Revolution bezeichnet, weil die Frauen Sex haben wollten, ohne schwanger zu werden. Also wurde die Antibabypille eingeführt. Nun enthält die Antibabypille synthetische Hormone und diese Hormone stören das feine Gleichgewicht, mit dem die Hormone normalerweise arbeiten. Diese Pille bewirkt unter anderem einen Anstieg des Östrogens. Das Östrogen wird zu hoch. Und wenn der Östrogenspiegel zu hoch ist, wirkt das der Schilddrüsenfunktion entgegen. Viele Frauen, die die Pille nahmen, haben vielleicht vor 30 Jahren die Pille genommen. Aber wenn die Hormone damals aus dem Gleichgewicht gerieten, sind sie auch heute noch aus dem Gleichgewicht. Was wir heute feststellen ist, dass viele Frauen, die in ihren 30ern die Pille nahmen, dann später in ihren 50ern Schilddrüsenprobleme haben. Wir müssen uns also fragen, warum? Wenn ich mir nun die Geschichte einer Frau ansehe und herausfinde, dass sie 7 Jahre lang die Pille genommen hatte, bevor sie Kinder bekam, dann ist das eine der Verbindungen. Was aber, wenn eine Frau nie die Pille nahm? Nummer 2 der Hormonstörer ist Fleisch. Das ist wahrscheinlich schon seit den 80er Jahren so. Viele Tiere, wie Hühner oder Kühe, werden mit Wachstumsstimulantien behandelt. Und diese Wachstumsstimulantien bewirken, dass die Tiere schneller wachsen, damit sie schneller auf den Markt kommen. Aber wenn die Menschen dann das Fleisch essen, sei es Hühnchen oder auch Eier, Rindfleisch oder Milchprodukte, die von der Kuh stammen, verursacht es eine Störung der Hormone. Das ist also ein weiterer Grund. Aber was ist, wenn man eine Frau vor sich hat, die nie die Pille nahm und die nie Fleisch gegessen hat? Dann gibt es noch mehr Ursachen. Nummer 3 sind Kunststoffe. Als ich ein kleines Mädchen war, in den 50er und 60er Jahren, kam die Milch in Glasflaschen und das Müsli in Wachspapier. Wir nahmen unser Mittagessen in die Schule, eingewickelt in Wachspapier und braunen Papiertüten. Aber heute gibt es alles in Plastik. Haben Sie das auch bemerkt? Alles ist in Plastik verpackt. Wir trinken Wasser aus Plastikflaschen, Babys werden in Windeln gewickelt, die auch Plastik enthalten. Plastikflaschen und Plastikverpackungen, wir werden von Plastik überflutet. Die Molekularstruktur von Östrogen enthält einen Phenolring. Und dieser Phenolring ist der Schlüssel, der die Tür aufschließt, um das Östrogen in die Zelle zu bekommen. Kunststoffe enthalten auch diesen Phenolring. Es gibt Bisphenol A. Es gibt Nonylphenole, die in der Beschichtung von Konservendosen enthalten sind, das in Plastikflaschen steckt, das in so vielen Dingen enthalten ist. Aber nicht nur das, sondern auch in vielen Kleidungsstücken, vor allem in Kleidung für Frauen. Schauen Sie sich doch die Sachen für Männer an. Ihre Unterwäsche ist in der Regel aus Baumwolle gefertigt. Ihre Kleidung ist aus Baumwolle, ihre T-Shirts oder Unterhemden, ihre Hosen, ihre Hemden. Aber wenn man sich die Damen ansieht, wird man feststellen, dass die Damen natürlich die schönen Dinge mögen. Aber viele dieser hübschen BHs und Unterwäsche oder Nachthemden werden aus 3 Stoffen hergestellt, die im Wesentlichen aus Plastik bestehen, nämlich aus Acryl, Nylon und Polyester. Wenn den Damen dann warm wird, zum Beispiel im warmen Bett, dann öffnen sich die Poren ihrer Haut, das Gewebe erwärmt sich und die Poren nehmen die Kunststoffe, dieses Phenol und die Nonylphenole auf. Das geschieht über die Poren der Haut. Für den Körper sehen sie wie Östrogen aus. Man nennt sie Xenoöstrogene. Und diese Xenoöstrogene ahmen die Östrogene nach. Viele Frauen, die Sport treiben, tragen Stoffe, die aus Polyester, Acryl und Nylon hergestellt sind. Oft ist Frauen das nicht bewusst, dass Störfaktoren auch aus diesem Bereich kommen können, und zwar wirklich massiv und so sehr, dass die Schilddrüse nicht mehr richtig funktioniert. Bei manchen Frauen kann das zu einer Schilddrüsenüberfunktion führen und bei manchen Frauen kann dies zu einer Schilddrüsenunterfunktion führen. Das sind also Bereiche, die untersucht werden müssen. Und wenn wir nun nach der Ursache suchen, dann fragen wir nach der Ursache des Problems. Können Sie die Bereiche erkennen, die untersucht werden müssen? Ein weiterer Grund für das Ungleichgewicht sind Chemikalien. Nehmen wir also an, die Dame nimmt zum Einkauf ihre Lupe mit, was man fast schon tun muss, wenn man die Etiketten auf vielen Stoffen lesen will. Sie nimmt ihr Vergrößerungsglas und schaut sich die Etiketten an, um zu sehen, ob es irgendwelche Kunststoffe oder Chemikalien darin gibt. Nehmen wir an, sie trägt jetzt nur noch Baumwolle oder auch Stoffe aus Hanf. Eine weitere Stoffart, die als Viskose, Rayon bezeichnet wird, hat ebenfalls natürliche Ausgangsstoffe wie Bambus oder Holz. Im Grunde ist Kleidung daraus aus Zellstoff hergestellt. Nun gibt es ein chemisches Verfahren, mit dem das Holz aufgeweicht wird, um es zu Stoff zu verarbeiten. Aber wenn man es wäscht und einen Tag lang an die Sonne hängt, werden im Grunde alle Rückstände dieser Chemikalien entgiftet. Nehmen wir also an, eine Frau tut all diese Dinge und alles, was mit ihrer Haut in Kontakt kommt, ist aus Naturfasern. Aber sie wäscht ihre Kleidung mit chemischen Waschmitteln. Es bleibt immer ein Rest dieser Chemikalien in der Kleidung zurück. Wenn sie nun Sport treibt, vor allem an heißen Tagen, wobei sich ihre Poren öffnen, erwärmen sich die Stoffe und die Chemikalien gelangen in ihre Haut. Wie ständige Wassertropfen, die einen Stein aushöhlen, trägt all dies nach und nach zu diesem hormonellen Ungleichgewicht bei, wodurch das Östrogen ansteigt, was wiederum die Schilddrüsenfunktion beeinträchtigt. Was tun? Erstens, die Ursache muss ermittelt werden. Das ist der erste Schritt. Feststellen, was die Ursache sein könnte und zweitens die ungesunden Bedingungen verändern. Was sind nun diese schädlichen Bedingungen, die man ändern muss? Sie sollten ein biologisch abbaubares Waschmittel kaufen. Wussten Sie, dass Ihre Kleidung sauber wird, wenn sie nur mit Wasser gewaschen wird? Wenn ein Mann den ganzen Tag im Garten arbeitet und stark schwitzt, ist seine Kleidung ziemlich schmutzig. Ja, und dann wäre es vielleicht eine gute Idee, ein wenig Waschmittel hinzuzufügen. Aber die meisten Kleidungsstücke, die wir tragen, die sind nicht stark verschmutzt. Und wenn man sie nur mit Wasser wäscht, werden sie gründlich gewaschen und geschleudert und noch einmal gespült und den ganzen Tag in der Sonne aufgehängt. Also am Ende des Tages riecht man an der Kleidung und sie riecht wirklich gut. Versuchen Sie also, ein biologisch abbaubares Waschmittel zu kaufen, das keine Chemikalien enthält. Ein Mann sagte mir, ich wasche meine ganze Kleidung in Natriumbicarbonat und Natriumbicarbonat ist billig. Und wenn nun die Damen sagen, aber ich mag einen angenehmen Geruch in meinen Kleidern, dann können sie ein paar Tropfen Eukalyptusöl oder ein paar Tropfen ätherisches Lavendelöl in die Wäsche geben. Viele ätherische Öle sind angenehm, aber bitte nur einen oder zwei Tropfen, weil sie so kräftig sind. Das gibt der Kleidung einen feinen Duft. Nummer 3 ist das Korrigieren falscher Gewohnheiten. Das sind also die Dinge, die sich ändern müssen, wenn es darum geht, dem Körper Bedingungen für seine Heilung zu schaffen. Eines der ersten Gesundheitsbücher, die ich gelesen habe, war Auf den Spuren des großen Arztes von Ellen White. Speziell das Kapitel Der Arzt als Erzieher. Und wussten Sie, dass das Wort Arzt auch Erzieher oder Lehrer bedeutet? Der Arzt ist auch ein Erzieher. Und ich glaube, jeder sollte sein eigener Arzt sein, denn nur Sie wissen, wie Sie sich fühlen und was Sie durchgemacht haben. Nur Sie kennen die Reaktion Ihres Körpers. Sie sind derjenige, der Ihre Geschichte hautnah kennt. Und deshalb bin ich der Meinung, dass jeder sein eigener Arzt sein sollte. Manchmal gehen wir zum Arzt, manchmal zum Spezialisten oder zum Naturheilkundler. Aber Sie sind Ihr Berater. Und Sie können Ihre Ratschläge berücksichtigen, Ihre Ratschläge bewerten, googeln, was die Dinge, zu denen Sie raten, bewirken werden und dann die Reaktion Ihres Körpers beobachten. Wenn wir also unser eigener Arzt sind, ist es sehr wichtig, dass wir anfangen, ein wenig über den menschlichen Körper zu verstehen. Und deshalb sollte jeder Haushalt ein Anatomie- und Physiologiebuch haben. Aber was mich an diesem Kapitel Der Arzt als Erzieher aus dem Buch Auf den Spuren des großen Arztes so fasziniert hat, dass sie die wahren Heilmittel aufzählt. Ich möchte Ihnen diese wahren Heilmittel auch aufzählen. Und indem wir unsere Lebensgewohnheiten mit diesen echten Heilmitteln vergleichen, beginnen wir zu erkennen, was die Ursache sein könnte und welche Bedingungen und Gewohnheiten wir ändern müssen. Nummer 1 ist reine Luft. Wir sollten immer die frischeste Luft einatmen. Die Fenster sollten offen sein, wenn wir schlafen. Unser Bettzeug sollte aus Naturfasern sein. Es sollte mit biologisch abbaubaren Waschmitteln gewaschen werden. Es sollte in der Sonne gelüftet werden. Nummer 2 ist Sonnenschein. Sonnenschein ist ein wunderbarer Heiler. Übertreiben Sie es nicht, sonst gibt es Sonnenbrand. Nummer 3 ist die Mäßigkeit. Das bedeutet, nichts in den Körper zu bringen, was ihm schadet, und die guten Dinge in Maßen zu nehmen. Und es gibt Stimulantien, die eine Störung der Schilddrüse verursachen können. Nummer 4 ist Ruhe. Gehen Sie früh zu Bett. Vor dem Aufkommen der Technologie gab es nie ein Problem mit dem Schlaf, nicht wahr? Warum bleiben die meisten Menschen lange auf? Weil sie sich mit der Technologie befassen. Sie lesen kein Buch bei gedämpftem Licht, sonst würden sie einschlafen. Wenn ich nicht einschlafen kann, dann lese ich einfach ein Buch und ich schlafe immer ein. Dann stellen Sie sicher, dass Sie 8 Stunden Zeit haben. 8 Stunden. Daran sollte man keine Nacht rütteln. Und es hat keinen Sinn, wenn Sie um Mitternacht ins Bett gehen und um 8 Uhr morgens aufstehen. Es tut mir leid, aber das sind die Stunden vor Mitternacht, die am wichtigsten sind. Mein Favorite ist von 9 Uhr abends bis 5 Uhr. Sie können sich auch von 20 Uhr bis 4 Uhr morgens entscheiden oder 22 Uhr bis 6 Uhr, aber immer 8 Stunden. Nummer 5 ist das nächste Heilmittel, die Bewegung. Unser Körper sollte jeden Tag in Bewegung sein. Wenn Sie keine Zeit für einen Spaziergang haben, dann steigen Sie auf das Trampolin und bewegen Sie sich ein paar Minuten auf dem Trampolin. Oder Liegestütze und dehnen Sie sich jeden Tag. Der Körper muss sich bewegen. Nummer 6 ist eine richtige Ernährung. Wir definieren gleich, was die beste Ernährung für jemanden ist, der ein Schilddrüsenproblem beheben will. Aber Gott hat uns diesbezüglich nicht im Dunkeln gelassen. Die Ernährung aus dem Garten Eden kann man nicht verbessern. Und Gott sagt in 1. Mose 1,29, und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Was ist ein samentragendes Gewächs? Das ist unser Getreide, Hülsenfrüchte oder Bohnen. Und dann haben wir unsere Nüsse, das sind die Samen. Und das ist die beste Diät und natürlich ihr Obst und das Gemüse. Nummer 7. Eines der wahren Heilmittel ist die Verwendung von Wasser. Es gibt Zeiten, in denen man Wasser braucht und Zeiten, in denen man kein Wasser braucht. Wann brauchen wir Wasser? Zwischen den Mahlzeiten. Und wann sollten wir kein Wasser zu uns nehmen? Zum Essen. Denn das Wasser wäscht Ihre Verdauungsenzyme weg. Ich sollte besser sagen, es verdünnt sie. Und wenn Sie Ihre Verdauungsenzyme verdünnen, dann kann Ihr Magen Ihre Nahrung nicht effektiv verdauen. Sie könnten das beste Essen der Welt essen. Wenn Sie jedoch zu dieser Mahlzeit viel Wasser trinken, können Sie diese Nährstoffe nicht aufnehmen, weil Sie Ihre Verdauungsenzyme verdünnt haben. Also bitte richten Sie sich danach. Stellen Sie sich vielleicht sogar den Wecker, um rechtzeitig vor den Mahlzeiten zu trinken. Man sollte eine halbe Stunde vor dem Essen aufhören zu trinken und erst etwa 1,5 Stunden nach dem Essen wieder etwas trinken. Und was der letzte und sicherlich nicht unwichtigste Punkt ist, ist das Vertrauen in Gott. Gottvertrauen. Gott hat uns einen Körper gegeben, der über die Fähigkeit verfügt, sich selbst zu heilen. Danken Sie ihm jeden Tag für diesen wunderbaren Körper, den er uns gegeben hat. Das sind die wahren Heilmittel. Also definieren wir einfach mal wahr. Dies bezeichnete die Autorin Ellen White als wahre Heilmittel. Und während wir diese Gesundheitsthemen besprechen, werden Sie feststellen, dass Gott uns auch Kräuter gegeben hat. Er gab uns auch Wasseranwendungen. Und genau das werden wir berücksichtigen, wenn wir die Schilddrüse wieder ins Gleichgewicht bringen wollen. Aber sie werden nicht sehr gut funktionieren, wenn dies nicht umgesetzt wird. Wir werden uns also ansehen, wie wir die Schilddrüse wiederbeleben können, indem wir diese echten Heilmittel einsetzen. Lassen Sie uns eine Liste erstellen, was wir tun können, um die Schilddrüse wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Um die Schilddrüse wieder ins Gleichgewicht zu bringen, müssen wir als erstes diese wahren Heilmittel anwenden. Und ich möchte mir eines ganz besonders ansehen: Bewegung. Weil körperliche Bewegung und Anstrengung die Blutzufuhr zur Schilddrüse verbessert. Das ist besonders bei einer Schilddrüsenunterfunktion wichtig, weil man die Schilddrüse aufwecken will. Als erstes beginnen Sie mit der Umsetzung dieser 8 Punkte, die wir als 8 Ärzte oder 8 Gesetze bezeichnen wollen. Florence Nightingale nannte sie die Gesetze der Krankenpflege. Dr. Jackson, ein Arzt in New York in der Mitte des 19. Jahrhunderts, der ein Gesundheitszentrum mit einem ganzen Team von Ärzten hatte, die an diesem Gesundheitszentrum arbeiteten, wendeten diese Gesetze an und nannten sie die Gesetze des Lebens. Florence Nightingale nannte sie die Gesetze der Krankenpflege und Ellen White definiert sie als die 8 Gesetze der Gesundheit. Wie auch immer man sie nennt, sie sind wahre Heilmittel. Damit fangen wir an. Wir beginnen immer mit den Gesetzen. Wenn also jemand eine Schilddrüsenunterfunktion hat, bewerten wir die Luft, die er einatmet, und lassen Sonnenlicht auf die Schilddrüse. Das wird helfen, sie aufzuwecken. Mäßigkeit. Was ist Mäßigkeit? Dem Körper nichts zuführen, was ihm schaden könnte. Was wird ihm schaden? Schauen wir uns speziell an, was der Schilddrüse schaden würde. Es schädigt sie Koffein. Koffein ist nämlich ein Stimulans und hat eine unnatürlich stimulierende Wirkung auf den ganzen Körper und die Schilddrüse. Und Menschen mit einer Schilddrüsenunterfunktion greifen oft zum Kaffee, um sich ein wenig anzuregen. Aber die Anregung, die sie dadurch bekommen, geht ihnen zusätzlich ab. Es ist, als würde man einen Kredit aufnehmen, um einen anderen zurückzuzahlen. In Australien gibt es dafür ein altes Sprichwort. Es heißt, sich von Peter zu borgen, um Paul zu bezahlen. Irgendwann muss man es auch Peter zurückzahlen. Der beste Weg, Energie zu gewinnen, ist die Umsetzung dieser Gesetze. Viele Menschen haben keine Energie, weil sie nachts nicht richtig schlafen. Sie schlafen nachts nicht genug. Nun speziell zur Schilddrüsenunterfunktion. Wir sollten hier eine Unterscheidung treffen. Die beste körperliche Bewegung für eine Schilddrüsenunterfunktion ist eine hohe Intensität. Man nennt es ein hochintensives Intervalltraining, abgekürzt HIIT, Intervallprogramm, also auf Deutsch Intervalltraining. T for training. Might be different. Dabei handelt es sich um Einheiten, die viel abfordern, gefolgt von Erholungsphasen. Schnell und intensiv wechselt mit Erholung ab. Schnell, langsam. Was wäre dabei eine schnelle Einheit? Sie könnten beispielsweise schnell bergauf rennen. Sie könnten auch sehr zügig bergauf gehen. Das kann auch auf einem Heimtrainer sein, auf dem man sehr schnell Rad fährt. Und die Erholungsphase besteht dann darin, sehr langsam zu radeln oder draußen gemütlich bergab zu gehen. Beim Schwimmen könnte man sehr schnell schwimmen und dann in der Erholungsphase vielleicht nur ein bisschen Brustschwimmen. Es gibt also Intervalle mit schnellen und Intervalle mit langsamen Bewegungen. Ein weiteres sehr gutes Trainingsgerät ist ein Trampolin. Wenn Sie auf dem Trampolin joggen, bekommen Sie gewiss eine hochintensive Trainingseinheit. Jemand mit Schilddrüsenunterfunktion könnte die hochintensiven Trainingseinheiten anfangs etwas schwer fallen. Die Empfehlung lautet 30 Sekunden hohe Intensität, etwa 90 Sekunden Erholung. Und dies macht man in der Regel 6-mal hintereinander. Und jemand, der es nicht gewohnt ist, ist vielleicht andauernd müde und hat schon lange keinen Sport mehr getrieben. Und manche sagen zu mir, Barbara, du verstehst das nicht. Ich kann nicht trainieren, ich bin so müde. Ich schlage vor, dass Sie bei Ihrer persönlichen Fitnessebene beginnen. Und wenn Sie ein Trampolin haben, könnten Sie vielleicht mit ein bisschen Bewegung anfangen. Versuchen Sie es für 1 Minute, am nächsten Tag für 2 Minuten, am übernächsten Tag versuchen Sie es vielleicht für 2,5 Minuten. Man steigert sich also einfach nach und nach. Eine Frau sagte, am ersten Tag bin ich um das Haus gelaufen, am zweiten Tag 2-mal, am dritten 3-mal, am vierten Tag 4-mal, sagte sie. Und am 5. Mal laufe ich 5-mal um das Haus und am 6. Tag beschloss ich, um den Block zu gehen. Können Sie sehen, was sie tat? Sie fing einfach dort an, wo sie sich befand. Und so sollten auch Sie es machen. Man holt sich selbst dort ab, wo man sich fitnesstechnisch gerade befindet. Aber jeden Tag ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. Bei einer Person mit einer starken Schilddrüsenunterfunktion, die schon seit geraumer Zeit daran leidet, wird sie also langsam anfangen. Vielleicht wird die erste intensive Einheit 7 Sekunden lang sein. Das ist auch okay. Warum wurde nicht an einem Tag erbaut und nach können sie es erhöhen? Aber Bewegung ist wichtig, denn sie hilft, die Schilddrüse aufzuwecken. Die Nummer zwei, die sehr wichtig ist, ist das Gleichgewicht der Hormone. Wie wir gerade erst gesehen haben, funktionieren Abläufe im Körper nach einem präzisen Gleichgewicht. Der Körper braucht dieses präzise Gleichgewicht zum Funktionieren. Und wie wir gerade gezeigt haben, wirkt ein Ungleichgewicht mit einem zu hohen Östrogenspiegel der Schilddrüsenfunktion entgegen. Mit anderen Worten, dieses hohe Östrogen beeinträchtigt die Schilddrüsenfunktion. Was wir also tun müssen, ist, das Östrogen zu senken und das Progesteron zu erhöhen. Und wie machen wir das? Nun, ich danke Gott, dass im Psalm 104, Vers 14 ein Vers steht, in dem erklärt wird, wie Gott die Kräuter zum Dienst am Menschen gegeben hat. Ich liebe diesen Vers. Du lässt Pflanzen wachsen, dass sie dem Menschen dienen. Wenn diese Kräuter in den Körper kommen, sagen sie im Grunde, wo möchtest du mich haben? Was soll ich nach deiner Meinung nach tun? Es gibt einige Kräuter, die die Hormone ins Gleichgewicht bringen können. Welche sind das? Eines davon ist die wilde Yamswurzel. Die wilde Yamswurzel enthält einige pflanzliche Chemikalien, die sich direkt auf die Hormone auswirken. Und sie wirken sich direkt auf die Hormone aus, indem sie das Progesteron erhöhen. Denken Sie daran, dass Progesteron Ihre Vorstufe ist und wenn Sie Progesteron erhöhen, sinkt automatisch auch das Östrogen. Wenn der Östrogenspiegel zu niedrig ist, steigt er. Und wenn er zu hoch ist, sinkt er. Aber meistens haben Menschen mit Schilddrüsenproblemen, wie ich Ihnen gerade erklärt habe, zu viel Östrogen. Wilde Yamswurzel, außerdem Mönchspfeffer und ein anderes wäre Dongquai, chinesischer Engelwurz. Das sind Kräuter, die den Hormonhaushalt ausgleichen können. Es gibt aber eine Hautcreme, die wilde Yamswurzel und Mönchspfeffer enthält, und sie heißt Anna's Wild Yams Cream. Dies ist eine australische Creme. Anna's Wild Yams Cream, die diese Kräuter enthält, wird auf die Haut aufgetragen. Und wenn diese Wild Yam Cream auf die Haut aufgetragen wird, nehmen die Fettzellen sie auf. Und wenn die es aufnehmen, stimuliert es den Weg, den der Körper zur Herstellung von Progesteron nutzt. Was ich an dieser Creme liebe, ist, dass sie mit den Körperprozessen zusammenarbeitet. Wenn der Körper darauf ausgelegt ist, sich selbst zu heilen, ist es am sinnvollsten, mit diesen Körperprozessen zu arbeiten. Und genau das tut Anna's Wild Yams Creme. Nun kann es viele Jahre gedauert haben, bis die Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Die gute Nachricht ist, dass es nicht viele Jahre dauern wird, bis wir es zurückbekommen. Aber es könnte ein Jahr, vielleicht zwei Jahre dauern. Ein Tegel der Anna's Wild Yams Cream reicht etwa 3 Monate. Das wären also etwa 4 Tegel im Jahr. Und ich glaube, im Schnitt kostet ein Tegel davon etwa $50. Es ist also eigentlich ein billiges Medikament, denn die $50 gelten für die gesamten 3 Monate. Es handelt sich um eine australische Creme, aber Sie können sie online bestellen. Ich habe eine Frau in Irland getroffen, die ihre Anna's Wild Yam Cream bestellt hat. Und wenn die Creme regelmäßig aufgetragen wird, arbeitet sie mit dem Körper zusammen, um das Progesteron zu erhöhen und nach das Östrogen wieder zu senken. Denn denken Sie daran, dass das hohe Östrogen ist, das die Schilddrüsenfunktion behindert. Das Gleichgewicht der Hormone ist also ein sehr wichtiger Bestandteil, um die Schilddrüse wieder in Gang zu bringen. Und das wichtigste Nahrungsmittel für die Schilddrüse ist Jod. Und es gibt ein ausgezeichnetes Buch über Jod von Dr. David Brownstein. Es heißt Iodine, Why You Need It and Why You Can't Live Without It. Auf Deutsch, warum Sie Jod brauchen und nicht ohne Jod leben können. Dr. David Brownstein ist einer der weltweit führenden Experten für Schilddrüsenprobleme. Und er zeigt, dass sowohl bei einer Schilddrüsenunterfunktion als auch bei einer Schilddrüsenüberfunktion häufig ein Jodmangel vorliegt. Ja, wir müssen bei der Unterfunktion Jod aufführen. Das werden wir auch bei der Überfunktion machen. Ja, auch bei einer Überfunktion braucht der Mensch Bewegung und Jod. Ja, Auch bei einer Überfunktion braucht der Mensch Bewegung und Jod. Wo oder wie nimmt man das Jod am besten auf? Am besten auf der Haut und normalerweise auf der Innenseite des Arms. Und dort sollten Sie das Jod auftragen. Das Jod, das wir verwenden, kommt in einem Produkt namens Lugolsche Jodlösung. Einer der Gründe, warum die Lugolsche Lösung eine so gute Form von Jod ist, ist, dass Lugolsche Lösung Jod und Jodid enthält. Und Jodid und Jod wird von verschiedenen Teilen des Körpers benötigt und verwendet. Ihre Lugolsche Lösung ist also eine Substanz, von der man einen Tropfen auf die Innenseite des Arms aufträgt und dann beobachtet, wie lange der braune Fleck dort bleibt. Von diesem braunen Fleck sollte nach 5 Stunden noch ein Hauch von Farbe zu sehen sein. Wenn er innerhalb einer Stunde völlig verschwunden ist, ist das ein klarer Hinweis darauf, dass Sie zu wenig Jod haben. Wenn Sie es auf die Haut auftragen und der Körper es dringend braucht, greift er sehr schnell darauf zu. Aber wenn er nicht so viel braucht, ist der braune Fleck auch nach etwa 5 Stunden noch zu sehen. Was machen Sie, wenn der Fleck schon nach einer Stunde verschwunden ist? Nun, Sie wenden es täglich an, jeden Tag und jeden Tag, bis man schließlich nach 5 Stunden immer noch einen Hauch von Farbe sieht. Und so können Sie das Jod anwenden. Das Schöne daran ist, dass es sich dabei auch um einen Test handelt, der Ihnen zeigt, ob Sie es brauchen oder ob Sie es nicht brauchen. Was ist also mit Jodsalz? Nun, Salz ist ein weiteres interessantes Thema, denn die höchste Konzentration von Natrium findet man im Meerwasser. Und Meerwasser enthält 92 Mineralien. Doch das Salz, das wir heute als Speisesalz kaufen, enthält 2 Mineralien. Natriumchlorid, das war's. Denn Natrium macht etwa 30% der Mineralstoffe. Chlorid macht etwa 50% der Mineralien aus. Die ersten Kristalle, die bei der Verdampfung von Meerwasser entstehen, ist Natriumchlorid. Und das wird dann abgeschöpft. Es wird weiß gebleicht und mit Aluminium versetzt, damit es schön rieselt. Und fertig ist Ihr Speisesalz. Und Speisesalz ist kein gutes Salz. In Matthäus Kapitel 5, Vers 13 spricht die Bibel von Salz. Jesus selbst spricht, er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Was bedeutet es, wenn das Salz fade wird? Ich möchte behaupten, dass das Salz seinen Geschmack verloren hat. Und das bedeutet, dass es alle anderen Mineralien verloren hat. Als ich mitten im Winter in Minneapolis war, streuten sie Salz auf die Straße, um das Eis zu schmelzen. Und ich dachte an diesen Vers. Das Natriumchlorid ist also zu nichts mehr zu gebrauchen. Also wird es auf die Straße geworfen, um das Eis zu schmelzen. Und wenn Sie Jodsalz kaufen, besteht es aus Natriumchlorid und Jod. Es sind also immer noch nur 3 Mineralien. Aber wenn wir Salz schmecken, denkt unser Körper, dass er 92 Mineralien bekommt. Salz ist wichtig. Das Salz, das wir selbst verwenden, ist keltisches Salz. Und keltisches Salz enthält 82 Mineralien. Ist einer dieser Mineralstoffe Jod? Nein. Denn wenn Sie Ihr Jodsalz öffnen, verdunstet innerhalb einer Stunde das gesamte Jod. Durch Jodsalz bekommt man also nicht einmal Jod. Kein Salz enthält Jod, denn sobald es der Luft ausgesetzt wird, verdunstet es. Deshalb ist es besonders für Menschen mit Schilddrüsenproblemen wichtig, ihr Jod über die Lugolsche Lösung zu erhalten. Manche Leute fragen, wie wäre es denn mit Sushi oder mit Algen? Ja, man kann dadurch ein bisschen bekommen. Aber das Problem ist, dass es heute so viele Gifte im Meer gibt. Es gab Fälle mit Atomkraftwerken und ich bezweifle, ob das Meer, der Seetang, noch immer so sicher ist. Und dann stellt sich die Frage, ist das keltische Salz sicher? Nun, die gute Nachricht ist, dass alle Schwermetalle auf den Meeresgrund sinken. Das keltische Salz enthält diese Schwermetalle nicht, aber die Algen, können sie aufnehmen und die Wellen des Ozeans rollen ständig, wodurch das Wasser gereinigt wird. Ich denke also, dass das keltische Salz ziemlich frei von Chemikalien ist. Auf jeden Fall frei von Schwermetallen. Aber wir bekommen diese Mineralien, wir bekommen diese 82 Mineralien. Wir erhalten zwar keine Lugolschen Mineralien, aber wir erhalten alle Mineralien, die für das ordnungsgemäße Funktionieren jeder Zelle im Körper einschließlich der Schilddrüse unerlässlich sind. Und ein weiterer Punkt, der oft nicht berücksichtigt wird, ist der, dass das Jod Selen benötigt. Das Jod benötigt Selen, um Jod in Thyroxin umzuwandeln. Und Thyroxin ist das Hormon, das von der Schilddrüse hergestellt wird. Selen? Ja, wo finden wir Selen? Wir finden Selen in Paranüssen. Die gute Nachricht ist, dass Sie nur 5 Paranüsse pro Tag benötigen, um den gesamten Selenbedarf Ihres Körpers zu decken. Aber Quecksilber hat eine Affinität zu Selen. Und wenn jemand also Quecksilberfüllungen im Mund hat, ist es gut möglich, dass sein Selenspiegel sehr niedrig ist, was zu Schilddrüsenproblemen beiträgt, weil die Schilddrüse ohne Selen keinen Zugriff auf das Jod hat. Angesichts der Affinität zu Quecksilber müssen wir uns fragen, wie wir mit Quecksilber in Berührung kommen. Und da wären einmal Quecksilberfüllungen im Mund. Es ist sehr wichtig, dass jemand mit Schilddrüsenproblemen, der Quecksilberfüllungen hat, diese ersetzen lässt und idealerweise zu einem biologischen Zahnarzt geht, der sich der Gefahren bewusst ist und mit einer Sperre im Mund arbeitet, damit sie beim Entfernen des Quecksilbers so wenig wie möglich dem Quecksilber ausgesetzt sind. Eines der Probleme mit Quecksilber ist, dass es sich anreichert. Das bedeutet, dass es sich nach und nach im Körper anreichert. Und je länger sich die Quecksilberfüllungen also im Mund befinden, desto mehr reichert sich das Quecksilber im Körper an. Punkt Nummer 6 wäre also kein Quecksilber. Keinerlei Quecksilberexposition. Was, wenn Sie keine Quecksilberfüllungen im Mund haben? Vielleicht ist es der Fisch, den Sie essen. Wenn Fisch gegessen wird, muss man wissen, dass es heute kaum einen Fisch gibt, der kein Quecksilber enthält. Die Bibel sagt, dass die ganze Schöpfung unter dem Fluch der Sünde seufzt. Und wir sehen, dass es stimmt. Und sogar dort gilt, wo ich lebe, weit oben in den Bergen in Australien, man sollte meinen, wir hätten das reinste Wasser im Fluss und die besten Fische. Ich weiß es nicht, ich habe dort noch nie einen Fisch gefangen. Ich ernähre mich auf pflanzlicher Basis. Wir essen keinen Fisch aus dem Bach. Aber dann haben wir herausgefunden, dass unser Nachbar flussaufwärts den Rasen mit Roundup, also Glyphosat, vergiftet hat. Und diese Chemikalien stören wiederum die Hormone. Wir haben also noch einen weiteren Faktor, unsere Nummer 7. Nummer 7 heißt keine Chemie. Es ist also sehr wichtig, Bio-Lebensmittel zu pflanzen. In manchen Ländern ist jede Kartoffel, die Sie kaufen und die nicht aus biologischem Anbau stammt, mit Roundup behandelt, weil Roundup oder Glyphosat verwendet wird, um die Spitzen der Kartoffelpflanzen abzutöten, damit die Kartoffel geerntet werden kann. Also keine Chemikalien, kein Quecksilber. Sie können Quecksilber durch Amalgamfüllungen im Mund ausgesetzt sein. Man kann Quecksilber ausgesetzt sein, wenn man Chemikalien ausgesetzt ist. Und man kann Quecksilber ausgesetzt sein, wenn man Fisch isst. Und Sie können Quecksilber durch Impfstoffe ausgesetzt sein. Quecksilber wird seit 1998 nicht mehr in Kinderimpfstoffen verwendet, ist aber immer noch im Grippeimpfstoff enthalten. Das ist das Gesetz der Mäßigkeit, das besagt, nichts in den Körper aufzunehmen, was ihm schadet. Die Chemikalien und das Quecksilber schaden sicherlich dem Körper und tragen auch zur Beeinträchtigung der Schilddrüsenfunktion bei, indem sie das gesamte Selen entziehen, sodass unser Jod nicht in Thyroxin umgewandelt werden kann. Ach, ich hoffe, das ist Ihnen jetzt nicht zu kompliziert. Aber Sie können es sich ja mehrmals ansehen. Ob jetzt Über- oder Unterfunktion, bei beiden gilt, keine Schwermetalle. Keine Schwermetalle und keine Chemikalien. Das gilt für beide. Wenn wir überlegen, wie wir unsere Schilddrüse in die richtigen Bedingungen für die Heilung bieten können, gibt es Dinge, die aufhören sollen, und es gibt andere Dinge, die umgesetzt werden sollten. Eines betrifft speziell die Schilddrüsenunterfunktion und lautet: keine rohen Kreuzblütler. Was meine ich mit Kreuzblütler? Die Familie der Kreuzblütler oder Brassicaceae umfasst die Kohlgewächse Weißkohl, Rotkohl, Blumenkohl, Rosenkohl, Grünkohl, Bok Choy, und im rohen Zustand enthalten sie Goitrogene. Goitrogene sind Substanzen, die die Schilddrüsenfunktion hemmen. Aber bei einer Schilddrüsenüberfunktion können rohe Kreuzblütler gut sein, weil man die Schilddrüsenfunktion verlangsamen will. Aber wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion hat, dann will man sie nicht noch weiter verlangsamen. Die Kreuzblütler verlangsamen die Schilddrüsenfunktion. Aber wenn Sie Ihren Kohl und Ihren Blumenkohl, Ihren Rosenkohl, Ihren Bok Choy, Ihren Grünkohl kochen, hemmt das die Goitrogene. Gekocht macht Kohl nichts, solange er nicht roh ist. Nun möchte ich mich mit einigen spezifischen Maßnahmen befassen, die wir für die Schilddrüse ergreifen können, um sie zu verlangsamen oder aufzuwecken. Eine ist eine sehr einfache Wasseranwendung, die Sie selbst durchführen können, um eine Überfunktion zu verlangsamen, nämlich Eis. Die Eisanwendung für eine überaktive Schilddrüse sieht so aus: 10 Sekunden auflegen, 10 Sekunden wegnehmen, 10 Sekunden auflegen, 10 Sekunden wegnehmen. Und man macht einfach so lange weiter, bis die Person ein echtes Taubheitsgefühl um die Schilddrüse herum verspürt. Das kann die Schilddrüse verlangsamen. Und Sie werden feststellen, dass dies mehrere Stunden lang wirksam ist. Die Person könnte es also 2-mal am Tag tun. Will man hingegen die Schilddrüsenunterfunktion aufwecken, dann wendet man Cayennepfefferkompressen an. Cayennepfefferkompressen? Wie macht man eine Cayennepfefferkompresse? Um eine Cayennepfefferkompresse zu machen, nimmt man ein Küchenpapier, das ungefähr so groß ist, und legt dahinter ein kleines Quadrat aus Plastik, das ungefähr so groß ist. Und dann tupft man ein wenig Olivenöl auf das Küchenpapier. Nur kleine Tupfer Olivenöl hier und da. Es darf nicht zu nass werden, sonst läuft das Olivenöl überall heraus. Und dann gibt man etwa einen halben Teelöffel Cayennepfeffer hinein. Ach, das ist nicht rot genug für unseren Cayennepfeffer, aber der ist richtig. Und dann streuen Sie etwa einen halben Teelöffel Cayennepfeffer über das Küchenpapier. Das Olivenöl bewirkt, dass der Cayennepfeffer auf dem Küchenpapier kleben bleibt. Und das wird dann auf die Schilddrüse aufgetragen. Die Schilddrüse befindet sich genau hier. Man trägt es also direkt auf und dann wird es mit dem Kunststoff hinterlegt, um die Kleidung zu schützen. Und dann kann man das mit einem Verband versehen. Wie lange würden Sie die Cayennepfefferkompresse auflegen? Wahrscheinlich etwa 3 Stunden. Aber machen Sie es nicht am Nachmittag, denn einer unserer Mitarbeiter hat es eines Abends bei einer Frau angewendet, die eine Schilddrüsenunterfunktion hatte und darum bat. Und am nächsten Tag kam sie zu mir und sagte: ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Und sie sagte: die gute Nachricht ist, dass Cayennepfeffer meine Schilddrüse aufgeweckt hat. Die schlechte Nachricht ist, dass ich die letzte Nacht nicht gut geschlafen habe. Und wenn Sie es tun, dann tun Sie es bitte nicht am Nachmittag. Tun Sie es am Morgen. Sie könnten es morgens ein paar Stunden lang tun. Einige Frauen sagten mir, dass sich die Haut erwärmt und dann ein wenig abkühlt. Und dann könnte es sich noch ein wenig mehr erwärmen und wieder ein wenig abkühlen. Und jemand mit einer Schilddrüsenunterfunktion könnte das vielleicht 2 oder 3 Mal pro Woche tun. Dies alles ist also ein Teil eines Programms, um die Schilddrüse wieder dazu zu bringen, richtig zu funktionieren. Und denken Sie daran, die Grundlage sind die wahren Heilmittel. Denken Sie daran, dass wir im Krankheitsfall die Ursache ermitteln müssen. Die Ursache kann eine Vielzahl von Dingen sein, die wir bereits behandelt haben. Es können die Chemikalien durch den Verzehr von tierischen Produkten sein. Es kann von der Pille kommen. Es kann von der Exposition gegenüber Kunststoffen sein. Eine ganze Reihe von Dingen können die Ursache sein. Und es ist nicht immer leicht, genau zu wissen, was es ist. Aber es gibt eine gute Nachricht. Wenn Sie beginnen, diese Warnheilmittel umzusetzen und alles zu beseitigen, was eine Störung der Schilddrüsenfunktion verursachen könnte, und wenn Sie beginnen, die Cremes anzuwenden, um die Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen, wenn Sie Ihr Trainingsprogramm durchführen, den Jodtest am Arm machen, das keltische Salz in Ihrer Nahrung aufnehmen, jeden Tag Ihre 5 Paranüsse essen, das Quecksilber und die Chemikalien aus Ihrem Leber eliminieren, dann beginnen Sie, unabhängig davon, ob Sie eine Unter- oder Überfunktion haben, mit der Umsetzung der spezifischen Maßnahmen für den jeweiligen Zustand der Schilddrüse. Und Sie werden eine Reaktion sehen. Nun wurde ich schon oft gefragt, Barbara, was kann ich tun? Mir wurde die Schilddrüse entfernt und ich nehme Thyroxin. Und ich sagte, nun, Sie werden für den Rest Ihres Lebens Thyroxin nehmen müssen, weil es keine Schilddrüse mehr gibt. Wenn also die Schilddrüse nicht gut arbeitet, sollte man, anstatt die extremen Schritte zu unternehmen und die Schilddrüse entfernen zu lassen, zunächst dies versuchen. Was ist, wenn jemand Knoten in der Schilddrüse hat? Für Wucherungen der Schilddrüse gibt es ein einfaches Mittel, das angewendet werden kann, nämlich Rizinusölkompressen. Rizinusöl dringt tiefer ein als jedes andere Öl. Und wo immer es eindringt, hat es die Fähigkeit, Knoten, Tumore und Wucherungen aufzubrechen. Es kann sogar einen Knochensporn aufbrechen. Schilddrüsenknötchen sind nicht so hart. Wie lange wird es dauern? Na, schwierig zu sagen. Vieles hängt von der Umsetzung all dieser Lebensgewohnheiten ab, die zu einem besseren Funktionieren der Schilddrüse führen werden. Und vieles hängt davon ab, wie gewissenhaft die Person die Rizinuskompressen anwendet. Eine Frau sagte mir, ich habe es eine Woche lang ausprobiert und keinen Unterschied festgestellt. Und ich sagte, nein, nicht eine Woche. Sie brauchen keine Woche, um zu wachsen. Sie haben vielleicht 10 Jahre gebraucht, um sich zu entwickeln, aber Sie werden keine 10 Jahre brauchen, um zu verschwinden. Aber es könnte 6 Monate dauern. Sie könnten 1 Jahr brauchen. Ich zögere, eine genaue Zeit zu nennen, aber Sie haben nichts zu verlieren. Sie haben nichts zu verlieren, wenn Sie die Rizinusölkompressen anwenden. Aber denken Sie daran, wenn Sie die Rizinusölkompressen anwenden, werden diese sicherlich ihren Teil beitragen, indem das Öl tief eindringt und beginnt, den Knoten aufzulösen. Aber gleichzeitig müssen alle echten Heilmittel umgesetzt werden, wie die Maßnahmen für den jeweiligen Zustand der Schilddrüse ebenfalls umgesetzt werden muss, um Ergebnisse zu erzielen. Und ich gebe auch immer die Verse mit, von denen ich glaube, dass Gott sie uns gab, um uns und Patienten zu helfen. Einer davon ist Galater 6, Vers 9. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Mit anderen Worten, nicht aufgeben, nicht schwach werden. Machen Sie weiter, denn Sie werden ein Ergebnis erzielen. Und der andere befindet sich in Hebräer 10, Abvers 35. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt, denn nur noch eine kleine Weile. So wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele erretten. Wir glauben an die Heilung des menschlichen Körpers. Werfen auch Sie deshalb Ihr Vertrauen in diesen wunderbaren Körper nicht weg. Werfen Sie Ihr Vertrauen in den großen Gott des Himmels nicht weg, der größte Arzt ist, den die Welt je gekannt hat. Er hat Ihnen und mir einen Körper gegeben, der die Fähigkeit besitzt, sich selbst zu heilen.